Willkommen zurück zu Die Zwei vom Feld, eurem Podcast über alle Themen der Astrofotografie. Die Zwei vom Feld, das sind wir, Sven und ich, Tobi. Zwei Freunde, zwei Kameras und eine große Leidenschaft für die Astronomie. In unzähligen Nächten auf abgelegenen Feldern sind wir immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Blick in die Sterne. Genau dort, weit weg vom Licht der Städte, ist dieser Podcast entstanden. Dein Stack sieht eigentlich gut aus und trotzdem wirkt das finale Bild irgendwie komisch. Willkommen in der Königsdisziplin, die Bildbearbeitung in der Astrofotografie. In dieser Folge sprechen wir über typische Fehler, die selbst Fortgeschrittenen immer wieder passieren. Ganz egal ob PixInsight, Serial, Photoshop oder Affinity Photo. Dies ist unser Start in eine ganze Reihe von Folgen zu verschiedenen Themen der Bildbearbeitung. Willkommen bei Die Zwei vom Feld.
Ja, wir waren beim professionellen Intro, Tobi, Mann ist gefragt. Herzlich willkommen zurück bei
Die Zwei vom Feld mit euren beiden Astrofotografen des Vertrauens. Mit dir.
Und mir als dir.
Ja, ich bin Tobi.
Ich nicht.
Und das ist Sven.
Nein, okay, warte mal. Ja, genau, das bin ich. Ich bin der immer Scheiße erzählt.
Ah, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Bei einem nervigen Thema. Lang nachgefragt, viel hinterfragt.
Man weiß es nicht. Für die einen ist es nervig, für die anderen aber auch wirklich sehr erfüllend teilweise, ne? Hatte uns John ja letztens noch gesagt zum Beispiel, dass er das sehr gerne macht.
Ist auch geil. Und wie könnte es anders sein, als dass wir beim Thema Bildbearbeitung sind? Ich mag es auch. Ich kann es echt kaum erwarten. Wenn ich vom Feld komme, muss ich immer erst die Daten direkt einmal durch den Rechner klöppeln, um zu sehen, ob das jetzt eine sinnlose Nacht war oder nicht.
Ja, das ist bei dir wirklich noch extremer als bei mir. Also du bist da wirklich... Ich komme dann teilweise morgens im Büro an und dann kriege ich schon mal das erste, den ersten Stack von Sven zugeschickt.
Das erste Preview. Ja, ich habe immer das Problem, ich bin dann so ein bisschen aufgedreht. Ich bin zwar müde, wenn du dann vom Feld irgendwie heimkommst, bin müde, aber bin aufgedreht, kann nicht sofort pennen. Ja, ist doch klar, dann rödelst du die Speicherkarte durch den Rechner, ne? Pennst zwei, dreimal schon zwischendurch ein beim Stacken und dann gibt es dann schon mal einmal den Auto-Stretch als Vorab-Preview für den feinen Herrn.
Im Endeffekt ist dieses Thema Bildbearbeitung ja so unendlich vielfältig, muss man sagen. Das eine ist halt rauszufahren und Fotos zu machen. Mhm. Das ist ja teilweise schon nicht so einfach, wenn man so, was weiß ich, ein Teleskop hat, eine Kamera, ein Guidescope, eine Nachführung. Da muss alles irgendwie zusammenlaufen oder man hat vielleicht auch eine DSLR mit einem Objektiv von dran, völlig egal. Und dann kommt es aber natürlich dazu, dass man jetzt in der Astrofotografie logischerweise keine Einzelaufnahmen macht, sondern da steckt teilweise schon eine aufwendige Nacharbeit hinter, die auch hier und da schon ein bisschen kompliziert werden kann. Und da gibt es relativ viele, würde ich jetzt mal sagen, typische Fehler. Und die wollen wir heute mal zumindest mal so ein bisschen oberflächlich beleuchten, dass ihr mal so einen groben Eindruck kriegt, was da alles schieflaufen kann. Kapitel 1. Die Workflow-Skizze. Wir reden ja über Fehler oder mögliche oder typische Fehler in der Bildbearbeitung. Und da sollte man vielleicht am Anfang einmal ganz kurz, oder ich würde einmal nur ganz kurz skizzieren, wie so eine Bildbearbeitung halbwegs vollständig ablaufen kann. Das ist natürlich je nachdem, wo man jetzt in der Astrofotografie steht. Ist man jetzt ein blutiger Anfänger? Sind da eher weniger Punkte, die ihr wieder erkennt, wenn ich die jetzt, ich zähle die einfach nur kurz auf. Wenn ihr jetzt aber schon relativ tief in der Materie drin seid, da wird euch das alles bekannt vorkommen. Also wie sieht so ein typischer Workflow aus, den man hat? Man hat halt einmal dieses Kalibrieren und Stacken, was Sven jetzt auch gerade schon erwähnt hat. Also der allererste Schritt sozusagen. Dann geht es meistens daran, dass man mögliche Gradienten entfernt, also irgendwelche Helligkeitsunterschiede im Bild oder irgendwelche ja, Unebenheiten, nenne ich es jetzt mal im Hintergrund. Dann geht es oftmals daran, dass man die Farbe schon mal so grob kalibriert von dem Bereich, den man am Himmel aufgenommen hat. Dann kommt häufig schon so ein erster Stretch, also dass man aus dem linearen Bild, was man hat, also das ist ein relativ, ich sag mal, flaches Bild, wo ihr wenig Details drauf erkennt. Ne, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, die Bilder sind oftmals völlig dunkel mit nur ein paar Lichtpunkten. Durch den Stretch macht man halt viel mehr sichtbar und da kriegt man dann auch schon so den ersten Eindruck, das erste Mal, wie sieht das Bild nachher vielleicht auch aus. Dann geht's oftmals nochmal so ein bisschen ans Entrauschen und an ja, Einstellung von Schärfe, Und ganz am Ende kommt dann nochmal irgendwann der Feinschliff, was Farben angeht, was Sterne und Co. angeht. Aber das ist erstmal so ganz grob oder kann ganz grob so ein Bearbeitungsworkflow sein, in dem halt diese Fehler, die wir heute dann nach und nach mal so besprechen, vorkommen können.
Ja, aber das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, das ist ja wirklich nur ganz grob und jeder einzelne Punkt hat halt ganz, ganz viele Unterschritte, die man mal mehr und mal weniger ausreizt, um gewisse Ziele zu erreichen.
Kapitel 2: Typische Fehler.
Ich würde da auch wirklich komplett am Anfang anfangen. So ein Fehler, den ich selber auch gemacht habe, den wahrscheinlich jeder macht, der ein oder andere fühlt sich jetzt bestimmt auch ertappt dabei. Wo fängt Bildbearbeitung an? In dem Fall für mich ganz klar schon beim Stacken. Oder vorm Stacken sogar. Weil einer der häufigsten Fehler, wir kriegen viele Zusendungen und wenn man dann mal so hinterfragt, wieso das Vorgehen ist, weil ich das ja auch gemacht habe, es ist ja bequem, einfach die ganzen Dateien zu nehmen, da reinzupacken und zu glauben, dass die Software, egal wie gut sie ist, die beschissenen Bilder aussortiert. Oder nicht? Damit fängt es an. Also ich finde, man muss sich die Mühe machen, wenn man wirklich qualitativ gute Bilder haben will, jedes einzelne Bild durchzugucken und wo die Sterne schon scheiße sind, wo vielleicht eine Wolke durchgezogen ist oder so, was alles von Hand rauszusortieren. Einfach nur irgendwie den ganzen Ordner zu nehmen und übereinander zu stacken, da reicht ja ein, zwei Bilder dabei, wo irgendwelche Wolken durch sind, die jetzt vielleicht qualitativ nicht ganz so toll sind, die Software das vielleicht nicht hundertprozentig erkennt, nicht 100% rausschmeißt und schon hat man ein scheiß Bild, ein scheiß Ergebnis. Also ich finde, man muss sich wirklich jedes Bild einzeln angucken, egal wie toll der Algorithmus dahinter ist. Das ist Punkt 1 meiner Meinung nach.
Sehe ich komplett genauso, weil das ist ja genau das, was ich eingangs sagte. Wir machen nicht einfach nur ein einzelnes Bild, weil ihr werdet ganz schnell merken, die einzelnen Bilder von euch sind gefühlt teilweise erstmal komplett schwarz.
Man sieht maximal 2-3 Lichtpunkte, wenn ihr helle Sterne drauf habt. Ja.
Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir durch Astrofotografie halt eben ganz, ganz schwaches Licht so bearbeiten wollen, dass es im Endeffekt sichtbar ist mit verschiedenen Techniken. Aber es natürlich auch nicht verfälschen wollen. Und das ist halt genau der Punkt, den Sven gerade sagte, wenn wir das Bild dann stacken, also unsere ganzen Einzelbelichtungen übereinander legen, dann sollte man wirklich nach dem Prinzip oder sich immer wieder vor Augen halten, wenn ihr Scheißbilder oben werft, werden unten auch Bilder rauskommen, die nicht der Qualität entsprechen, die ihr vielleicht haben wollt.
Ja, ich schreibe dann manchmal ein bisschen ketzerisch schon zurück, shit in, shit out, was aber gar nicht so falsch ist. Und das ist wirklich so ein Ding, was ich auch am Anfang falsch gemacht habe, also in meinen Augen falsch. Mag natürlich sein, dass es bei einigen Bildern gut geht, weil halt vielleicht wirklich keine Scheißbilder dazwischen sind. Aber jedes einzelne Bild einfach mal durchschauen, einfach in der Software laden oder in PixInsight, wie ich es glaube ich, durchblinken. Ansonsten, ich nutze da ganz gerne den Fits Viewer, zum Beispiel von ZWO aus dieser Software Suite, keine Ahnung, aus dieser Softwarelösung halt. Gehe jedes einzelne Bild durch und was mir da schon irgendwie nicht gefällt, auf den Einzelframes raus damit. Und ja, mitunter ist das ein ganz relativ ordentlicher Prozentsatz, der da rausfliegt. Aber ist es es wert?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ihr müsst auch immer, sage ich mal, wenn ihr Aufnahmen macht in der Nacht, also bei mir war es vor allem dann auch mit diesem kleinen Star-Tracker, den ich mal ganz zu Anfang irgendwann genutzt habe, da hatte ich eine relativ hohe Ausschussquote. Also ich konnte, sage ich mal, ein Viertel der Bilder konnte ich schon mal immer sagen, dass ich die wegtun muss, weil die halt von der Nachführung her, das war nicht so genau und dann hatte ich halt immer Strichspuren drin und das siehst halt nachher auf dem Stack, ne? Deswegen, super wichtiger Punkt.
Ja, aber jetzt gehen wir mal von aus, die Nacht lief gut, man hat vernünftiges Equipment, dann ist das gar nicht so viel, was man da wegwerfen muss in der Regel. Wenn ich also bei mir schaue und du hast in der Nacht, keine Ahnung, 100 Bilder, weil du halt, keine Ahnung, 5 Minuten Belichtung oder sowas machst, das sind gar nicht so viele Bilder in Summe, die ich da rausschmeiße. 3, 4 vielleicht, Pi mal Daumen. Ne? Und einfach dann durchgucken und im Zweifelfall raus damit, weil man sieht es wirklich später. Ich habe ganz, ganz viele Versuche gemacht, wo ich einmal den kompletten Ordner gesteckt habe, ohne durchzusortieren, mit durchsortieren. Mal klappt es weniger gut, mal klappt es sehr gut, dass der Algorithmus das erkennt. Aber so stelle ich halt sicher, dass da kein richtig beschissenes Bild reingeht. Und dann ist das Ergebnis auch direkt ein ganz anderes, was man dann in dem, ich sag mal, Rosum-Stack halt sieht. Das sind so diese meisten groben Schnitze am Anfang, die ich aber auch gemacht habe.
Total, ja. Das gehört einfach mit dazu, finde ich, dass man die macht. Und das ist ja jetzt auch hier nicht irgendwas Belehrendes, sondern einfach so ein bisschen Erfahrung teilen auch.
Deswegen, also der größte Gamechanger war für mich, also ich fand das am Anfang unfassbar schwer. Man hat keine Connections, man hat vielleicht auch keine so viele Bekannte, die jetzt im selben Hobby unterwegs sind. Und da fand ich es unfassbar erhellend, mir zum einen halt logischerweise, da kommen wieder YouTube-Tutorials ins Spiel. Aber das ist ja, sag ich mal, nur von einer Seite. Einfach Kontakte knüpfen zu anderen Astrofotografen. Und das machen wir auch relativ oft, dass wir zeitgleich irgendwelche Bilder bearbeiten, in Discord oder Zoom oder was rumhängen, das gegenseitig teilen, gucken, wie der andere das macht, vielleicht auch hinterfragen. Und es sind viele Dinge, wo der Mann sagen muss, jo, das macht an dieser Stelle einfach mehr Sinn, so wie du das machst. Also, dass man halt das Beste rausholt, weil, wie du auch schon mal grob angemerkt hast, viele Dinge passieren einfach schleichend. Man gewöhnt sich einfach falschen Krempel an. Oder einfachen Krempel, wenn man auf gewisse Aktionen keinen Bock hat. Ich fand Stretching zum Beispiel super nervig am Anfang. Vor allen Dingen, wie weit geht man, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und da habe ich mit Abstand die meisten Fehler gemacht.
Wo du jetzt gerade sagtest, so YouTube-Tutorials gucken oder ich sage jetzt einfach mal irgendwelche Anleitungen. Teilweise sind Leute ja eher affiner dafür, sich einen Text durchzulesen. Aber man sollte auch immer ein bisschen gucken, womit hat derjenige das aufgenommen, anhand der, also wo das Tutorial sozusagen gemacht wird. Weil dieses, ich sag mal, ein blindes Verfolgen von so einem Tutorial, das sollte man auch eher vermeiden. Weil es hängt auch teilweise vom Objekt ab, was man bearbeitet. Dann hängt es davon ab, von der Ausrüstung, wie man an die Bearbeitung rangeht. Also da würde ich auch wirklich aufpassen, dass man das nicht einfach nur blind nachmacht, sondern auch so ein bisschen hinterfragt, was macht der da überhaupt? Um so mehr Verständnis für so einzelne Schritte zu entwickeln. Das hat mir auch echt weitergeholfen.
Ja, vor allen Dingen muss man halt auch schauen, welche Softwareversion benutzt er, weil es ist relativ schnelllebig. Deswegen finde ich auch, ich muss es an dieser Stelle einfach sagen, so wie PixInsight zum Beispiel. PixInsight lebt ja von, also es ist ein Bildbearbeitungsprogramm, was eben professionell sehr häufig eingesetzt wird, was auch verhältnismäßig teuer ist, muss man einfach so sagen. Und man nutzt halt dazu noch irgendwelche Add-ons, Plugins, die auch nochmal Geld kosten. Und das sind einfach Dinge, die leben von Updates, von Weiterentwicklung oder sowas. Und da gibt es halt irgendwelche Bücher, die dann rausgebracht werden. Die sind ja quasi während des Drucks schon veraltet. Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, sich Bücher zu Astro-Software zu kaufen. Also zur Bildbearbeitung. Weil da ist so viel passiert, gerade in letzter Zeit, was allein im Bereich Stretching an Tools dazu kam, die das mitunter deutlich vereinfachen auch, dass man halt wegkommt von diesen, ich ziehe jetzt an der Ecke des Histogramms, um das oder jenes zu erreichen, sondern dass sie da viele Sachen schon automatisch oder teilautomatisch machen. Aber ein Buch zu einer Software sich zu kaufen, schwierig. In meinen Augen schwierig und unnütz, sage ich dir ganz ehrlich.
Stimme ich dir absolut zu, weil man hat das jetzt gerade, was du sagtest mit dem Stretch, hat man das in den letzten Wochen gesehen. Es ist eine neue Art von Stretching-Tool rausgekommen von PixInsight, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Und zwei Wochen später haben andere nachgezogen, dann hat PixInsight wieder eine neue Version rausgebracht. Das ist, oder das macht ein Buch, sage ich mal, oder irgendwas Gedrucktes, was vor einem Jahr rausgekommen ist, jetzt schon wieder völlig veraltet, weil dieser Punkt des Stretchings teilweise dadurch völlig verändert wurde.
Das Einzige, was halt gleich bleibt, wenn in so Büchern erklärt wird, was genau ist Stretching überhaupt, dass man sich das vorstellen kann, das ist okay. Also für die absoluten Basics mag das okay sein, Für alles andere ist es in meinen Augen Schwachsinn und Geldverschwendung. Aber wie du auch sagtest, ne, bei den Tutorials, auch da musst du halt aufpassen. Ne? Einfach blind nachmachen ist das eine. Man muss schon versuchen, für sich das Richtige herauszusehen. Und das ist am Anfang das, was mir echt schwer gefallen ist.
Du hast jetzt gerade auch erwähnt Pixinsight. Pixinsight hast du auch völlig, ich sag mal, ohne dass ich jetzt hier alles bewerte, aber völlig richtig gesagt, ist halt eine teure Software. Und ich finde, die ist für, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mal ausprobieren in dem Hobby, meiner Meinung nach, lass die Finger von dieser Software, weil sie einfach zu teuer ist für den Start. Probiert euch erstmal mit Software aus, die vielleicht frei nutzbar ist, wo ihr relativ, ich sag mal, einfache Oberflächen habt zu Beginn. Ich finde es halt, das gehört mit zur Bildbearbeitung dazu, die Software logischerweise. Und da finde ich, es ist fast schon ein Fehler am Anfang, zu viel Geld für das Thema Bildbearbeitung auszugeben.
Ja, das ist ja eben das Gute, ne? Es gibt so viel richtig gute freie Software, gerade in dem Bereich. Auch wenn das jetzt vielleicht so rüberkommt, so sollte es auf keinen Fall sein. PixInsight ist nicht die Lösung für Astrofotos. Also die Universallösung. Man kommt mit sehr vielen anderen Softwaren, die günstiger oder gar kostenlos sind, mindestens genauso weit, wenn man das möchte. Man kauft sich ein bisschen Komfort dazu, weil man halt nicht mehr zwischen Programmen hin und her wechseln muss. So ein bisschen mit dem einen stackst du, mit dem anderen bearbeitest du das nochmal ein bisschen nach. Viele Softwaren, gerade Cyril zum Beispiel, ist eins der bekanntesten kostenlosen Softwaren, hat in letzter Zeit so gigantische Sprünge gemacht, was Bildbearbeitung angeht. Ne? Und es kostet halt keinen Cent. Das ist richtig, richtig gut.
Aber das würde ich auf jeden Fall sagen, kann ein Fehler sein, zu Beginn einfach zum einen Geld, aber auch vor allem zu viel Geld für dieses Thema auszugeben.
Man hört es ja in jedem Video. Wenn man so auf YouTube rumguckt, egal ob im deutschsprachigen oder im englischsprachigen oder US-amerikanischen Raum, PixInsight fällt so oft in jedem zweiten Video, was irgendwo mit Bildbearbeitung zu tun hat, von Leuten, die halt, sag ich mal, so ein Stück weit aus dem Anfangsstadium raus sind, dass man wirklich glauben könnte, es geht nicht ohne. Aber das ist Quatsch. Das ist absolut Quatsch. Ist eine geile Software, ist aber auch bescheuert teuer. Und braucht man gerade am Anfang überhaupt nicht. Wenn ich die Basics der Bildbearbeitung nicht verstanden habe, werde ich die auch in PixInsight unter Garantie nicht verstehen.
Weil die Software ist menschenfeindlich.
Ja, wie so vieles, ne? Im Astro-Bereich, aber das werden ja viele jetzt denken. Also, wenn man einen Programmierer einen richtig beschissenen Tag hat, dann sagt er, jetzt mache ich Astro-Software. Es könnte so viel einfacher und freundlicher sein, aber gut, sei es drum. Ich bin froh, dass es das überhaupt gibt und gerade der kostenlose Bereich ist halt brutal groß und da tut sich so eine Menge. Absolut keine Notwendigkeit da und unfassbar viel Geld auszugeben, gerade am Anfang.
Hast du schon einen nächsten Punkt, wo du sagen würdest, ist ein typischer Fehler in der Bildbearbeitung?
Was sich ziemlich deckt mit meinen Fehlern am Anfang, weil ich dieses ganze Thema Bildbearbeitung unfassbar kompliziert und komplex fand am Anfang und ich gar nicht verstanden habe, was diese ganzen Fachbegriffe eigentlich sind, wozu die dienen. Meine Bilder wurden erst dann irgendwie vernünftig zu Bildern, als ich begonnen habe zu begreifen, dass es absolut sinnvoll ist, die Sterne frühzeitig aus dem Bildbearbeitungsprozess rauszunehmen. Den Fehler machen, glaube ich, ganz, ganz viele. Man hat halt das eine Bild und bearbeitet das, passt das farblich an und wundert sich später darum, dass die Sterne halt genauso mitbearbeitet werden, dass man wenig mit Filtern gearbeitet hat. Habe ich am Anfang praktisch gar nicht gemacht, sondern habe immer eigentlich so jede Veränderung über das ganze Bild gezogen, weil ich einfach es nicht besser wusste. Und der zweite Gamechanger war zum Beispiel beim Nebelbild oder selbst bei einem Galaxienbild, die Sterne von dem eigentlichen Objekt zu trennen, relativ früh im Prozess, wie das so aussehen kann. Das war für mich der größte Gamechanger, wo man dann anschließend natürlich wieder vor dem Problem stand, ja, wie kriege ich denn die scheiß Sterne jetzt wieder ins fertige Bild? Habe ich am Anfang nicht geschissen gekriegt, will ich ehrlich sein, habe ich nicht geschissen gekriegt. Bin mich ewig mit rumgeärgert, geflucht, zurück auf los und neu. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Da muss ich sagen, diese Sternentfernung war schon relativ, war gar nicht so zu Beginn bei mir, muss ich sagen. Aber wo ich das entdeckt habe, das war, wie du es beschreibst, auch eine Art Gamechanger dann, wo ich gemerkt habe, okay, krass. man kann auch beides getrennt bearbeiten und habe dann genauso gestruggelt. Zum einen beim Rausrechnen der Sterne. Da waren bei mir immer riesige Artefakte. Also ich hatte so richtige Kreise überall im Bild dann teilweise. Und die dann wieder reinzukriegen, hat auch nie gut ausgesehen am Anfang. Aber bei mir muss ich sagen, also wenn du mit dem Punkt fertig bist.
Ja, ja, ich
habe
viele Fehler gemacht. Aber das war
das sieht bei mir ähnlich aus. Und was ich halt auch finde, das schließt auch so ein bisschen an die erwähnte teure Software an, die wir vorhin hatten, dass man sich Bilder von, ich sag jetzt mal, Astrofotografen anguckt, die ein Equipment haben und ein Wissen haben, vor allem auch, was das eigene völlig übersteigt, weil sie das Ganze schon ganz viele Jahre machen. Und dann möchte man diese Bilder genauso nachschießen, obwohl man gar nicht da derzeit mit dem eigenen Wissensstand noch überhaupt nicht drankommt. Das ist so ein bisschen, da kann man teilweise die Lust verlieren. Deswegen würde ich schon sagen, das zähle ich zu Fehlern in der Bildbearbeitung, dass man sich zu hohe Ziele setzt und immer so ein bisschen auch mit einem Auge darauf gucken muss, was habe ich überhaupt gerade für eine Ausrüstung? Wie weit bin ich mit meinem Wissen in dem Bereich?
Und welcher Himmel ist das?
Richtig, der Himmel. Logischerweise auch.
Das macht auch viel Unterschied.
Absolut entscheidend, ja.
Ja, ist schon irgendwie interessant. Also man kann sich so viele Bilder angucken und denken, Mensch, wieso kriegen die das hin? Und wieso sieht mein Bild so absolut grottenschlecht und beschissen aus dagegen? Und ich hätte auch am Anfang nie gedacht, dass ich mal an diesem Punkt bin, wo ich jetzt bin, wo ich wirklich sagen kann, für mich sehen die Bilder okay. Es gibt immer einen, der was besser bearbeiten kann, der vielleicht wirklich da nochmal ein ganzes Eck mehr rausholt aus denselben Bildern oder sowas. Ne? Kein Zweifel darüber, dass das so sein wird. Aber ich bin mit den Bildern grundsätzlich mit mir erstmal zufrieden. Wohlgemerkt, dass in jedem Bild Steigerungspotenzial ist. Ne? Deswegen mache ich auch manchmal, wenn ich Langeweile habe, ich bearbeite immer und immer wieder dieselben Bilder, nochmal neu zu verschiedenen Zeitpunkten mit anderen Schritten. Und die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist auch immer, glaube ich, so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Ob man jetzt Bock hat, sich da irgendwelche den 758. Regler reinzuziehen, das 43. Histogramm zu ziehen oder ob es vielleicht auch mal quick and dirty mit 2-3 Klicks pro Schritt sein kann. Ne? Es ist halt ein Marathon, kein Sprint.
Du hast mich gerade an zwei weitere Sachen erinnert, wo ich das Thema Regler gehört habe. Nehmt bitte Abstand davon. Bitte dreht die Regler nicht auf 100 und auch bitte nicht auf minus 100, also in die entgegengesetzte Richtung. Bitte bearbeitet Bilder immer so, dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie sowas überhaupt aussehen kann, weil es ist keinem damit geholfen, wenn ihr irgendwie, ich sag mal, 10 Minuten M42 Orion aufgenommen habt und dann alle Regler auf Anschlag dreht. Da würde ich vorsichtig sein und das war auch ein ganz typischer Fehler am Anfang, den ich nicht nur in der Astrofotografie gemacht habe, sondern vorher auch in der Tageslichtfotografie, dass man Regler auf Anschlag dreht. Das macht jeder am Anfang. Und ich finde das auch wichtig, dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass man beispielsweise mal wirklich...
Was passiert da überhaupt?
Genau, dass man damit rumspielt, wenn man sich wirklich oder wenn man in die Astrofotografie einsteigt, ohne vorher wirklich großartig normal in Anführungsstrichen fotografiert zu haben. Klar, testet das ruhig aus, das will ich gar nicht damit sagen, aber bitte nicht alle Regler auf Anschlag und dann sagen, hier ist mein Bild.
Ja, gerade so dieser Punkt, man sieht es ja immer wieder, ne? So, man sieht ja klassische rote Bilder, ne? Von den typischen One-Shot-Color mit Dual-Narrowband-Filtern. Ja, das ist nicht rot genug. Na, wie kriegen wir jetzt mehr Rot rein? Ja, komm, wir machen Sättigung auf YOLO. Dann sieht man später erst, nachdem man das schon 43 Freunden geschickt hat oder Bekannten, dass die Farbe völlig daneben ist, völlig drüber, völlig am Rauschen und das mehr nach Kotzefleck am Bahnhof aussieht.
Genau.
Man kann es echt nicht anders sagen, aber wie viele Bilder ich sehe auch von vielen Leuten, die das vielleicht schon jahrelang machen, und einfach mal alle Regler auf sonst wo. Da hast du die tollsten Farben, die lustigsten Sterne. Und das Ganze sieht irgendwie aus wie ein Kartoffeldruck aus der zweiten Klasse.
Genau, Kartoffeldruck ist das dann.
Wobei ich ein großer Freund von bin, weil bei vielen Reglern, wenn du wenig bewegst, passiert da gar nichts. Deswegen finde ich das ganz geil, in der Preview, mal wirklich komplett auf Minus, mal komplett auf Plus, um überhaupt zu sehen, hey, was passiert da überhaupt im Bild? Oder ist das vielleicht der falsche Regler an dieser Stelle?
Das ist ja auch so, das stimmt. Ne? Aber man, Ne, das ist wirklich ein typischer Fehler, der einfach passieren kann, dass man da wirklich zum Übertreiben neigt.
Gut, aber lass uns doch mal so einen kurzen Ablauf geben. Jetzt wissen wir schon von vielen Dingen, die wir falsch gemacht haben. Möchtest du noch was ergänzen oder wollen wir vielleicht einfach mal so, ja, so eine Basic-Bildbearbeitung jetzt akustisch durchgehen?
Warte, ein Thema habe ich noch. Das liegt mir auch am Herzen, weil das wirklich eine der häufigsten Sachen ist, die man so sieht.
Jetzt
Und
bin ich gespannt.
wir wollen da ja auch gar nicht irgendwie jemandem krumm kommen oder sonst irgendwas, dass wir die perfekten Bilder machen. Davon sind wir auch weit entfernt. Aber, und jetzt gut zuhören, der Hintergrund in einem Astrofoto ist nicht tiefschwarz. Niemals. Niemals ist der tiefschwarz. Das ist mir nochmal wichtig gewesen, an der Stelle zu sagen, weil das gibt es nicht. Der Hintergrund ist nicht tiefschwarz. Der hat, ihr müsst, guckt euch mal bitte ein paar Bilder an, die vielleicht auch Leute gemacht haben, die in der Szene vielleicht auch bekannt sind, was auch immer. Wie solche Hintergründe aussehen, die sind nicht schwarz. Niemals.
Vor allen Dingen wird es dann erst bewusst, da gibt es ja ganz tolle Bilder mit hunderten oder tausenden Stunden Belichtungszeit. Man sieht erstmal, wie grau das eigentlich alles ist, weil da ist immer irgendwas. Es gibt wenig bis gar keine Flecken, wo nichts ist. Und wenn da vielleicht nichts ist, dann hast du vielleicht immer noch zu wenig Belichtungszeit. Aber man neigt halt dazu, und das ist auch so ein Ding, was ich am Anfang gemacht habe. Das sieht aber doof aus. Wenn ich den Hintergrund jetzt noch ein bisschen dunkler kriege, dann sehen ja die Farben poppen dann ja mehr raus. Was auffällt, was positiv ist, wenn du jetzt nur auf die Farben fixiert bist. Aber dann, wenn man ehrlich ist, sieht der Hintergrund scheiße aus.
Ja, genau. Ich habe das jetzt auch gerade bewusst überspitzt so
Ja, finde ich
gesagt.
gut, finde ich gut.
Und ich glaube, einer der Punkte, warum das oder warum man das ganz oft sieht, wir sehen den Himmel in der Nacht mit unseren eigenen Augen halt nun mal zwischen den Sternen schwarz.
Ja, weil unsere Augen scheiße sind.
Genau, richtig. Aber das ist auf einem Foto halt was völlig anderes. Da sollte man halt wirklich drauf achten, dass man wirklich versucht, diesen Hintergrund nicht ins Schwarze zu ziehen, weil nicht gut. Das war noch so der letzte Punkt, den musste ich noch loswerden. Kapitel 3: Der Bearbeitungsablauf.
Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir es machen, Tobi? Gehen wir mal einfach von aus, wir nehmen einfach ein One-Shot-Color-Bild. Also es kann jetzt wirklich nur ein sehr, sehr ganz grober Style-Guide hätte ich fast gesagt, ein ganz grober Workflow sein, aber mit vielen Dingen, die ich am Anfang eben, ja, eben auch falsch oder anders gemacht habe.
Genau, und was wir jetzt berücksichtigen müssen, ist natürlich, oder versuchen zu berücksichtigen, dass man es unabhängig von der Software macht. Dass man, ne, dass wir hier und da links und rechts ein paar Hinweise geben, weil nicht jeder hat dieselbe Software. Das sollte man schon versuchen an der Stelle.
Deswegen würde ich das jetzt auch so ganz allgemein machen und auch so Dinge weglassen wie Denoising oder was auch immer, sondern einfach allgemein beschreiben, was mache ich zu welcher Zeit. Auch das ist jetzt nicht der eine goldene Weg, den es da gibt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um auch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aber einfach mal, um das ganz grob zu beschreiben, ne? Also wir gehen von aus, wir waren eine ganze Nacht fotografieren. Wir haben, keine Ahnung, die Plejaden als Beispiel fotografiert. Einfach mit einem UVIR-Cut-Filter nur. Und haben dann die Daten. Wir haben vorher die Bilder aussortiert. Haben die kalibrierten Bilder, also mit Flats, mit Darks, mit Bias-Frames entsprechend korrigiert beim Stacken. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal im gesonderten Thema dann drauf, weil allein das ist unfassbar komplex, wenn man sich will. Also wir gehen mal aus, wir haben jetzt alle Kalibrierungsbilder gemacht, haben das gestackt. Ist der erste Schritt, ich öffne die Software, lade mir das Bild da rein, was ich gestackt habe, und dann mache ich zum Beispiel erstmal einen Auto-Stretch. Hat jedes Programm. Einfach nur, dass man erstmal sieht. Weil wenn das Bild gesteckt ist, ist ja einfach nur schwarz. Man sieht nichts drauf. Man kann also auch nicht sehen, was man da bearbeitet. Ne? Also nimmt man einen Auto-Stretch und sieht dann schon mal das Bild. Und dann ist der allererste Schritt, den ich mache, ich croppe das Bild erstmal. Also ich schneide das zurecht, nimm die Dither-Frames, also die Dither-Ecken raus, schneide so ein Stück vom Rand ab. Oder wenn ich jetzt merke, okay, mein Framing war jetzt doch nicht so optimal. Ich möchte aber diesen zentralen Stern in der Mitte haben, weil es einfach optisch schöner aussieht. Dann schneide ich mir das Bild passend. Aber auch da ist weniger mehr, weil man, ja, wie soll ich sagen, man schneidet halt Bildinformationen weg. Und dann ist das auch nicht mehr so hoch aufgelöst, das Bild. Und dann bin ich tatsächlich dabei und das allererste, was ich mache, ich sehe zu, dass ich meinen Gradienten da rauskriege. Also das, was du auch schon mal schriebst, ne, mit Mondlicht, was da vielleicht noch mit reingescheint hat. Reingescheint, reingeschienen ist?
Reingeschienen, oder?
Auf jeden Fall, das Mondlicht muss weg.
Ja, so. Richtig.
Das muss einfach weg. Und dann habe ich ja schon mal ein komplett anderes Bild. Bin aber immer noch im Auto-Stretch. Also das Bild ist noch nicht gestretched. Wie gehst du dann weiter vor? Was machst du als nächstes?
Dann mache ist eigentlich, ich gucke mir zunächst mal, würde ich sagen, das Ganze farblich an. Zum einen haben Sterne natürlich Farben, aber auch dieses Objekt, was wir fotografieren, ob das jetzt ein Nebel ist, jetzt sind wir ja gerade bei den Plejaden. Es ist ein Reflexionsnebel, also zwischen diesen Sternen liegt irgendwie, schwebt irgendwie so ein bisschen Staub, irgendwelche Materie umher, die von den Sternen halt angeleuchtet wird. Und da gucke ich jetzt, dass ich erst einmal eine Farbkalibrierung des Bildes mache. Und da gibt es teilweise auch Hilfsmittel in den einzelnen Bearbeitungsprogrammen. Aber das wäre erstmal so das Nächste, was ich angehen würde.
Ja, genau. Also man macht halt eine astronomische Lösung oder Plate-Solve zum Beispiel auf das Bild mit der Software, ne? Um dann, und das ist das Schöne, das habe ich jetzt in keiner anderen Software anders genannt, eine spektrographische Bildkalibrierung, also Farbkalibrierung, ne? Wo man dann das vorhandene Bild, man gibt an, was man da fotografiert. Manchmal sind ja auch die Daten schon direkt in dem Bild mit drin, sodass das Programm weiß, hey, was ist da? Und dann passt ja die Daten aus einer Datenbank, die von zig Millionen Bildern halt gepflegt wurde, halt ab. Und dann habe ich halt meine korrekten Farben. Das ist noch keine Bildbearbeitung per se. Also er hat die Bildinformationen, dann die Farbinformationen, wie es halt aussehen soll. Dann ist halt das Bild immer noch nicht gestreckt. Das Bild ist immer noch, sage ich mal, nicht individuell angepasst. So, und danach, muss ich ehrlich sagen, ist so der erste Schritt, den ich mache, ich schmeiße die Sterne raus. Ne, wenn Cyril heißt es, nimmt man zum Beispiel ich habe den Namen schon wieder vergessen.
StarNet++ heißt das,
glaube ich. Genau, StarNet++ ist eine kostenlose Software. Die gibt es einmal in Cyril. Gibt es aber auch als Standalone-Lösung, aber das ist jetzt schon lange her, dass ich die benutzt habe, um ehrlich zu sein. In PixInsight nutze ich dafür zum Beispiel StarXterminator, hört man auch immer wieder, ist eins dieser kostenpflichtigen Plugins. Aber es gibt halt auch super Softwaren, die das kostenlos machen. Wichtig halt nur, dass man an dieser Stelle halt die Sterne rausschmeißt, weil alles, was ich jetzt im Hintergrund bearbeiten möchte, möchte ich ja nicht auf die Sterne anwenden. Und das ist der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe das alles zusammengelassen und habe das ganze Bild als eine Einheit immer bearbeitet. Und das war absoluter Quatsch.
Und das ist wirklich Unterschied wie Tag und Nacht, muss man sagen. Also wo ich das auch angefangen habe und alleine dieser Moment, wo die Sterne dann wirklich mal separat dargestellt werden. Das Sternbild finde ich teilweise gar nicht mal so interessant. Aber was die Sterne in dem eigentlichen Bild eigentlich so verdecken, Und da sieht man, wie viel Information eigentlich dann verloren gehen würde, wenn man jetzt beides zusammen bearbeitet, ist halt so dieser Himmelshintergrund, weil gerade wenn man irgendwann mal so ein bisschen, ich sag mal, sich reingefuchst hat in das ganze Thema Astrofotografie und Bildbearbeitung, dann die Belichtungszeiten vielleicht auch mal höher werden, da sieht man erstmal, wie viel da eigentlich los ist im Hintergrund.
Und wie wenig Schwarz da ist.
Genau. Da sind wir wieder beim Thema.
Es sind immer so dunkle Farben. Ja, es gibt vereinzelt dunkle Bereiche, aber es ist halt niemals komplett schwarz.
Ja, und dann ist es halt im Endeffekt so, dann haben wir ja zwei Bilder. Also wir haben ein Bild mit Sternen drauf und wir haben ein Bild, was sternlos ist sozusagen. Also der gesamte Hintergrund. Mhm. Und in dem Fall bei den Plejaden ist es ja so, dass wir ja diese Nebelregion zwischen den Sternen in den Plejaden haben und wenn man lange belichtet hat, vielleicht sogar noch so ein bisschen ja, Dunkelwolken, die man im Hintergrund sieht, also irgendwelcher Staub, der da so umherfliegt, ganz einfach erklärt. Und jetzt wollen wir natürlich aus beiden Bildern, die wir jetzt gerade noch in dem ungestretchten Zustand haben, also da spricht man dann oft von einer linearen Bildinformation, die man jetzt hat, und die beiden Bilder nehmen wir jetzt erstmal und stretchen die. Wir hatten sie ja vorher nur im Auto-Stretch. Das ist halt wie so eine Art ja, Vorschaufunktion, dass man so ein bisschen sieht, was habe ich überhaupt für Informationen auf den Bildern. Und jetzt gehen wir aber wirklich dran, deaktivieren diesen Auto-Stretch und führen einen Stretch auf diese beiden Bilder aus. Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Da kann man auch total tief in die Materie einsteigen, was uns Swatch dann eigentlich im Hintergrund macht. Aber im Endeffekt macht ihr jetzt aus diesem oder kitzelt ihr jetzt aus eurem Bild, was ihr da eigentlich aufgenommen habt, aus den Eumer, aus dem Sternbild, aber vor allem jetzt aus dem sternlosen Bild, diese ganze Bildinformation, die sich da drin versteckt, kitzelt ihr mit dem Stretching so ein bisschen raus. Das ist eigentlich so der Prozess.
Ja, das heißt, in dem Moment wird eigentlich aus dem schwarzen Bild überhaupt ersichtbar, was man da gemacht hat. Und das ist genau dieser Punkt, finde ich, wo schon verdammt viel Fehlerpotenzial drin steckt. Es gibt jetzt gerade in letzter Zeit, Karma, du das auch gesagt hast, sehr, sehr viele Tools raus, neue Tools, die einen die Arbeit zum Glück abnehmen oder viel abnehmen. Aber die Gefahr, dass man was überstretcht, dass das dann völlig überzogen dargestellt ist oder sich so Richtung Pixelbrei entwickelt, die Gefahr ist halt relativ groß. Also da muss man sehr, sehr viel mit rumspielen. Kann man nur einfach so sagen, man muss einfach mit rumspielen und gucken, was passiert. Vielleicht auch schauen, parallel dazu habe ich immer ganz gerne so Bilder offen auf einem anderen Bildschirm von anderen, wie das halt aussehen kann, um mir so ein bisschen so ein Gefühl für zu geben, wie weit kann ich diesen Regler oder kann ich die Regler, die verschiedenen, die man dann dazu benutzt, eben ziehen, um die Bildinformation zu haben, aber es nicht zu überstrapazieren.
Bei diesem Schritt gibt es ja zwei Möglichkeiten, also zwei Fehler, die passieren können. Einmal, man stretcht zu viel, das heißt, man überzeichnet sozusagen diese Bildinformation und hat nachher überbelichtete Bereiche, wo halt einfach Details dann fehlen oder verloren gegangen sind. Oder ich stretche vielleicht sogar zu wenig, das heißt, ich habe eigentlich noch viel, viel mehr Bildinformation, die ich aber gar nicht sichtbar mache, dadurch, dass ich einfach zu wenig gestretcht habe, das ein bisschen zu flach gelassen habe. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptfehler, die da passieren können. Und das kann man jetzt natürlich nicht nur anhand von anderen Bildern machen, wie man das Ganze analysiert. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch bestimmte Werte ranziehen, die man dann in Bildbereichen analysiert. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Aber genau, wie du schon sagst, legt euch vielleicht mal ein anderes Bild daneben. Wie sollte oder wie könnte sowas denn aussehen? Das hilft oftmals enorm, gerade am Anfang.
Und vor allen Dingen hilft es, sich mit den Histogrammen auseinanderzusetzen und ein Gefühl zu kriegen, mit was kann ich in diesem Histogramm jetzt überhaupt ablesen? Na, ab wo schneide ich Bildinformationen ab, wie du das sagtest? Ab wo lasse ich vielleicht irgendwas liegen oder ist noch nicht weit genug gestretched? Also euer bester Freund ist da wirklich das Histogramm an dieser Stelle. Mittlerweile gibt es wirklich ganz coole Lösungen, die das Ganze für euch abnehmen, weil dieses ganze Stretching, das ist halt jetzt nicht ein Regler, den man nutzt, sondern es sind halt ganz, ganz viele Schritte, die man entsprechend dann durchführt. Ist also durchaus zeitaufwendig und wohl einer der Punkte, die in der ganzen Bildbearbeitung wohl am meisten Zeit fressen, finde ich. Weil wenn ich hier was falsch mache, kann ich hinterher das praktisch nicht mehr korrigieren. Sondern man müsste immer wieder zu diesem Punkt zurück und dann den Stretch verändern, um dann alle anderen Bildbearbeitungsschritte, die da kommen, die ja dann eigentlich erst beginnen, dann neu zu machen. Also sehr, sehr viel Zeit lassen beim Thema Stretching.
Ja, definitiv. Vielleicht auch mal ein paar Versuche wagen, ne, dass man mal vor und zurück geht und sich dann so ein bisschen rantasten an das Thema. Man wird aber in den ersten Versuchen da nie ein optimales Ergebnis kriegen. Du sagtest das ja, glaube ich, eingangs schon mal, gerade in der Bildbearbeitung macht es ja auch mal Spaß, alte Bilder oder alte Daten zu nehmen, die nochmal mit dem neuen Wissen zu bearbeiten. Und dann sieht man erstmal, was man in der Bildbearbeitung überhaupt erreichen kann. Weil dann sieht man, was man damals bearbeitet hat und nimmt dieselben Daten wieder, aber mit viel, viel mehr Wissen in dem Bereich. Und das macht schon einen enormen Unterschied.
Ich finde das total spannend. Also ich habe bei ganz vielen Bildern das gemacht und dachte mir, wo ich am Anfang mit zufrieden war, wo ich mir das angucke, so, oh, hast aber doch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, was so Bildbearbeitung, Bildverständnis für Bildbearbeitung angeht, ne? Oder auch Blick für Ästhetik muss ja auch dazugehören, ne? So gerade bei den Farbdingern, dass man, es gibt halt verschiedene Rottöne, ne? Muss halt nicht immer der Knallrote dann sein. Und dass man, also Sprichwort Sättigungsregler einfach hochreißen, damit kriege ich alles rot, da kriege ich auch schwarz mit rot.
Ja, das ist ja, wäre jetzt auch eigentlich so einer der nächsten Punkte, ne? Also nach dem Stretching ist es ja so,
ja, genau,
dass man halt wirklich, und ja, auch das hast du gerade schon gesagt, jetzt beginnt eigentlich so ein bisschen die eigentliche Bildbearbeitung, wie man sich die vielleicht ja so ein bisschen von der Tageslichtfotografie noch herleiten, ja, kann.
Weil jetzt habe ich ja eigentlich erst Bilder, die ich bearbeiten kann, weil ich sie sehen kann, weil sie gestretched sind. Und dann beginnst halt damit, ja. Und das ist jetzt so ein Punkt, da müssen wir jetzt wirklich das so ein bisschen überspringen, weil da kann man jetzt sehr wenig Zeit investieren, da kann man aber auch sehr viel Zeit investieren und muss man vielleicht auch. Da gibt es jetzt halt nicht den einzelnen Regler für Rot, Grün, Blau und Sättigung. Kann man so machen, aber dann sind die Ergebnisse vielleicht nicht so toll, sondern was halt sehr, sehr stark ist, was ich auch lernen musste, was aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, in der Tageslichtfotografie auch nicht anders ist, den Umgang lernen mit Masken. Dass man nur bestimmte Bildbereiche dann wirklich anpasst. Aber das würde jetzt tatsächlich akustisch, sage ich mal, zu weit führen, auch sehr schwer zu beschreiben sein. Also die Bildbearbeitung ab diesem Zeitpunkt ist halt individuell und sehr, kann sehr komplex sein. Gerade wenn man jetzt so Nuancen in gewissen Bildbereichen nur machen will, dann kommt man halt um das Thema Masken gar nicht drum rum. Und dann gibt es ja auch nicht die eine Maske, sondern ganz, ganz viele Masken, mit denen man dann anfangen muss halt zu arbeiten. Aber am Anfang reicht sicherlich auch LRGB-Regler und ein bisschen Sättigung und ein bisschen Luminanz, um sicherlich ansehnliche Bilder zu kriegen.
Ja, stimme ich dir absolut zu, dass wäre vielleicht auch ein Punkt, also gerade diese Bildbearbeitung in Details, wo man vielleicht, wir haben ja auch schon mal gesagt, wir würden auch gerne mal, was weiß ich, euch in einem Livestream mitnehmen, nicht nur bei einer Aufnahme von einem Bild, sondern auch, wenn wir irgendwie Rohdateien haben, einfach mal zeigen, wie man so ein Bild bearbeitet. Das haben wir hier und da schon mal tatsächlich ganz kurz mal angetestet, wie man so ein Livestream gestalten könnte. Aber ich glaube, das wären tatsächlich Themen, die man in Zukunft da auch mal mit einbinden kann, weil das ist, wenn man es visuell sieht, noch mal ein bisschen einfacher dann darzustellen. Und da haben wir dann natürlich auch mehr Zeit als in so einer Folge hier.
Vor allen Dingen ist ja jetzt gar nicht zu diesem Zeitpunkt klar, welche Software nutzt man jetzt aktuell. Ne, deswegen kannst du gar nicht jetzt individuell auf jeden einzelnen kleinen Schritt eingehen. Manche machen dazwischen 30 Schritte, manche 60, manche 5. Also Das ist sicherlich individuell. Und jetzt, wo wir das eine Bild angenommen, wir haben jetzt diesen Hintergrund. Ne? Wir haben jetzt den Hintergrund schön bearbeitet, diese ganzen Sachen. Habe ich ja jetzt immer noch keine Sterne drin. Jetzt haben wir die Sterne natürlich auch gestretched, was eigentlich vom Workflow her genauso funktioniert wie mit allen anderen auch. Also man bearbeitet halt Hintergrund und Sterne getrennt. Überhaupt keinen Unterschied, sage ich mal, in der Abhandlung der verschiedenen Schritte. Und dann stand ich vor dem Problem, toll, wie kriege ich die Scheiße jetzt wieder übereinander? Das habe ich am Anfang, ist mir das wirklich schwer gefallen. Und auch da gibt es in verschiedenen Softwaren verschiedene Namen dafür. Aber was halt in jedem funktioniert, da muss man nach googeln, das kann man relativ schlecht beschreiben, ist Pixelmath. Es gibt zwar auch extra Tools, die sich dann entsprechend nennen, zum Beispiel in PixInsight, da haben die halt ganz andere Namen. Aber Pixelmath kann jede Astro-Software und damit kannst du halt dann wieder die Bilder zusammenfügen. Aber auch nicht mit wenigen Klicks, damit muss man sich auch beschäftigen. Also es gibt halt, es fällt mir akustisch sehr schwer, das irgendwie jetzt in Worte zu fassen.
Ja, es gibt tatsächlich auch mittlerweile Tools, sage ich mal. Und ich glaube, das reicht an der Stelle aus, wo man sagt, man nimmt jetzt beide Bilder. Also einmal das Sternbild und man nimmt einmal das Bild vom Hintergrund. In dem Fall ja jetzt unsere Plejaden mit dem schönen Reflexionsnebel dazwischen. Und jetzt legen wir die Sterne wieder darüber. Und das ist oft echt so ein richtig cooler Moment, wo man dann merkt, boah, krass, was ich jetzt mit meinem Zeug aufgenommen habe. Weil das Bild mit Stern wirkt an der Stelle dann jetzt wieder total beeindruckend, muss man sagen. Am Anfang hat man so das Gefühl, okay, die Sterne verdecken jetzt echt viel, aber dadurch, dass wir jetzt im Hintergrund so richtig viel rausgekitzelt haben, ergänzt sich das jetzt total gut. wenn man das zusammenfügt. Und was man an der Stelle vielleicht mal nochmal zu dem Thema Sterne sagen muss, das ist auch ziemlich kompliziert, aber da sollten wir auch, und das schreibe ich mir auch mal auf parallel, mal eine Folge zu machen zum Thema Sternfarben in der Astrofotografie, weil das kann auch relativ kompliziert werden. Und das ist teilweise in einzelnen Bildern, wenn man mal Bilder sieht, wo Sterne einfach nur komplett weiß sind, oder wenn man Bilder sieht, wo die Sterne wirklich noch die natürlichen Sternfarben haben. Und das kann auch ein Fehler sein, dass man Sterne in diesem Prozess einfach im Stretching so hoch zieht, dass sie einfach völlig übergeblendet sind und dass diese Farbinformationen verloren gehen. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben.
Ich sage mal, man muss an gewissen Stellen oder eigentlich an allen Stellen sehr sensibel mit den Reglern umgehen. Man ist schnell mal übers Ziel hinausgeschossen oder lässt auch sehr viel liegen. Aber in dem Fall lieber liegen lassen als übers Ziel hinausschießen. Das ist immer das optisch schönere Ergebnis dann. Und das waren jetzt, ich merke gerade, wie sehr ich eigentlich mit diesem Workflow unzufrieden bin. Ich würde halt so viel gerne lieber noch mehr ins Detail gehen. Aber das wird halt jetzt wirklich jeden Rahmen sprengen.
Aber es ist doch erstmal ein ganz guter Einstieg, weil das Thema ja schon wichtig ist. Ich meine, wir sind jetzt heute mal darauf eingegangen, was für Fehler kann man in der Bildbearbeitung machen, und haben die Fehler nochmal genommen und sie jetzt sozusagen in einen Standard-Workflow, wie er aussehen könnte, in der Bildbearbeitung gebracht und haben da an den einzelnen Stellen nochmal was gesagt. Und da sollten wir in Zukunft nochmal an einzelnen Stellen neu anfassen und dazu vielleicht nochmal eigene Themen machen.
Ja, und das sind halt so ganz viele Punkte, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind, die eigentlich noch dazwischen sind. Ne? Man hat ja noch Denoising mit dabei. Man kann vielleicht noch die Schärfe verändern, wobei auch dieser Schärferegler mit Vorsicht zu genießen ist, weil auch da nimmst du halt viele Bildinformationen weg, dann sieht es schnell unnatürlich aus. Also man kann an jeder Stelle da, die wir jetzt so kurz überflogen sind, sicherlich noch 20, 30 weitere reinpacken und hat immer noch nicht das gesamte Potenzial der Bildbearbeitung ausgeschöpft. Das ist wirklich nur ein ganz rudimentärer Workflow, sehr stümperhaft auf, wie soll ich es anders sagen, auf Paint-Basis.
Ja, ist wirklich so. Mehr war es
viel tiefer sind wir in der Thematik gerade gar nicht drin.
Nein, überhaupt nicht.
Wir kratzen absolut an der Oberfläche und zum Glück bearbeite ich die Bilder so nicht mehr, aber hätte ich viele Informationen am Anfang gehabt, hätte ich mir viele Stunden um Stunden und Frustmomente sparen können.
Aber man muss auch einfach sagen, das gehört mit dazu. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, Golf spielen würden, dann müssten wir auch irgendwie 100-mal den Ball irgendwo hinkicken.
Und überhaupt erstmal treffen,
das Ding. Ja, und irgendwelche, genau, überhaupt erstmal treffen, bis er überhaupt irgendwo mal ankommt oder mal ein paar Meter fliegt. Und es ist ja genau dasselbe hier. Das muss man einfach ausprobieren. Man muss sich da so ein bisschen, man muss so ein bisschen offen sein, dass man da auch mal ein paar Stunden investiert, teilweise.
Am einfachsten ist es, man sucht sich wirklich irgendeinen anderen Astro-Buddy, der da auch Bock drauf hat und wurschtelt sich da vielleicht auch mal zusammen durch. Kann ja auch mal ganz nett sein, sich dann irgendwo auf ein Bier zu treffen, vorm Rechner zu flacken, zu zweit und mal ein bisschen Bildbearbeitung zu machen. Ich merke das ganz oft, wenn ich das mit dir mache, dann zeig das nochmal oder ich mache das an der oder der Stelle anders oder ich finde, das hatte ich jetzt an dieser Stelle jetzt nicht gemacht. Also wir lernen ja auch dazu und es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt ganz viele Wege und die halt zusammen zu erkunden, ist halt einfach geil.
Wenn ich überlege, wie viele Sachen ich mir schon von dir abgeguckt habe, weil das einfach Dinge waren, die ich, keine Ahnung, bin ich noch nie drüber gestolpert oder so. Und dann habe ich das bei dir gesehen und dachte, okay, krass, ja gut. Und das ist dann voll in den eigenen Workflow übergegangen. Ne? Und dann nutzt man das halt seitdem. Deswegen, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also
man lernt voneinander.
Genau. Ja,
absolut beste Option.
Und das wäre halt auch ein Fehler. Einfach immer sein eigenes Ding zu machen und sucht euch jemanden, der da unterstützen kann. Das hilft total, seid da offen für und wenn ihr schon, ich sag mal, erfahren in dem Bereich seid, dann unterstützt andere. Auch wichtig. Es ist nicht alles immer ein Geheimnis.
Also was ich mir bei dir ja abgeguckt habe, wo ich echt vom Rätsel stand, ist hier die Continuum-Subtraktion.
Ach so, mit Integration H-Alpha und so, ne?
Ja, also, boah, das.
Da habe ich mir aber auch.
Ohne dass ich da jetzt mit dir drüber gesprochen hätte, hätte ich das auch nicht gebacken gekriegt. Ne? Und das sind alles so Dinge, ja, wo du halt dann, sag ich mal, länger im Monogame schon drin warst. Und es gibt aber auch eine ganz coole Seite. Vielleicht können wir das ja auch nochmal posten. Es gibt, aber auch das ist nur so ein grober Weg zum Durchhangeln. Diese von diesem französischen Astrofotografen, der so für PixInsight in dem Moment zwar einen potenziellen Workflow gebaut hat, wo man sich die verschiedenen Punkte nochmal ansehen kann. Aber man kann da ja sicherlich viele Informationen auf jede Software adaptieren. Vielleicht können wir das ja auch nochmal drunter verlinken, oder?
Ja, und da sieht man ja alleine schon, wie komplex so ein Prozess sein kann. Je nachdem, was für einen, ne, womit man aufnimmt, wo man hin will. Aber definitiv, das sollten wir mit runterpacken.
Ja, würde ich auch ganz cool finden. Wie gesagt, das ist jetzt halt speziell für PixInsight. Aber auch da merke ich, dass viele Sachen, die er dort angibt, ich bewusst anders mache, weil ich das für den besseren Weg halte. Also man darf das jetzt nicht als so gegeben hinnehmen, sondern ja, man sieht es halt mehr als Serviervorschlag, sage ich mal.
Ja. Wir sind da ja auch schon über das eine oder andere gestoßen, wo wir denken, okay, macht jetzt nicht so viel Sinn oder funktioniert irgendwie überhaupt nicht, aber dennoch ist es ein ganz guter Leitfaden an der einen oder anderen Stelle.
Also der hat sich da eine Mordsarbeit gemacht und das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Deswegen lass uns das gerne mal drunter posten, kann man nur von profitieren. Da hat man immer mal so einen kleinen Spicker auch, an dem man sich durchhangeln kann. Das habe ich am Anfang sehr, sehr häufig genutzt. Mittlerweile spicke ich da durchaus weniger, aber manchmal braucht man ja einfach so einen kleinen Anstoß von außen. Ach ja, guck mal, das habe ich vergessen, verdammt.
Ja, genau. Und dafür ist das wirklich perfekt. Das haben wir auch bei einer längeren Discord-Nacht dann irgendwann mal aufgetrieben.
Genau, und für alles, was dort halt auf PixInsight gemünzt ist, gibt es alles eigentlich auch auf freier Softwarebasis, aber der Workflow, ob das jetzt in PixInsight oder woanders ist, der ist ja sicherlich adaptierbar. Kann man durchaus als Grundlage benutzen. Und dann sieht man halt doch mal, ne, allein von diesem Schaubild, wie doch der Unterschied dann ist in der Bildbearbeitung von Farbbild und Schwarz-Weiß. Mono mit Filtern, wobei es in der Praxis später gar nicht mehr so gravierend ist, wenn man einmal diesen Workflow drin hat. Aber es sieht erstmal komplett verstörend aus, wenn man so diese Schaubilder
genau
sieht.
Das wollte ich gerade sagen, weil im Endeffekt ist es sehr wiederholend. Klar, wenn man jetzt hier so ein One-Shot-Color-Workflow sieht und dann den Mono daneben, da denkst du, ach du Scheiße, wie soll ich da jemals durchsteigen?
Ja, aber im Grunde ist das gar nicht so viel anders. Es bedarf halt ein paar mehr Zwischenschritte, aber ab dem Moment, wo ich das ja wieder zu einem Farbbild zusammenfasse, ab da ist es ja komplett d'accord.
In den meisten Fällen ist das so.
Also es ist eigentlich nur das Vorgeplänkel, sage ich mal, was unterschiedlich ist.
Ja, dass man die Bilder erstmal alle auf einen Stand bringt sozusagen.
Also ich will jetzt sicherlich nicht alle dazu ermutigen, ey, lasst diesen Farbkamera-Quatsch, nehmt eine Mono oder nehmt auf keinen Fall eine Mono, weil es viel zu kompliziert oder sowas. Aber man muss sich halt wieder mit beschäftigen, man hat ein paar Punkte mehr. Aber ich finde, nur weil man jetzt Schiss hat vor einer Monokamera mit dieser ganzen Nachbearbeitung, sollte einen das nicht von abhalten, es dennoch zu tun.
Also wenn man wirklich an der, ich sag mal, an der Stelle ist und sich da entscheiden möchte und vielleicht schon eine Menge Erfahrung gesammelt hat, also ich finde, es ist nichts für den Start, auf gar keinen Fall, weil da macht man zu viel Probleme auf, wo man erstmal mit anderen Sachen zu kämpfen hat, aber wenn man irgendwann vor der Entscheidung steht, dann kann ich da echt nur zu raten.
Ja, vor allen Dingen macht es ja auch am Anfang durchaus einen Investitionsunterschied, ne? Weil das ist ja nicht nur die Kamera, dann hast du ja wieder die Farbfilter dazwischen, dann brauchst du ein Filterrad.
Aufgrund dessen kommt es schon für viele nicht in Frage.
Ja, und du baust dir auch Fehlerquellen ein, ne? Du hast halt mehr Glas dazwischen, wo halt Spuckeflecken oder was weiß ich drauf sein kann. Hast andere Anforderungen an deinen Image-Train. Aber ich würde es jetzt nicht mehr als K.O.-Kriterium sehen. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man am Anfang vor zurückzuckt vom Mono, aber im Grunde muss man sich da nicht vor ins Hemd machen. Man muss halt bereit sein, ein paar Stunden mehr zu lernen.
Kapitel 4. Abschließende Tipps.
Ja, ansonsten hast du noch irgendwelche Themen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was man so geben kann? So was ist aus deiner Sicht irgendwie der größte Quatsch, den du in diesem Bereich gemacht hast? Oder Aha im Moment irgendwie?
Definitiv so ein Aha-Moment mit den Sternen entfernen. Ich habe das damals so mit Starnet +++ gemacht. Also das heißt einfach Sterne raus, einzeln bearbeitet. Das war schon ein absoluter Gamechanger, weil man vorher halt auch gemerkt hat, ey, das wird nichts. Also das sah immer doof aus, wenn man Sterne gleichzeitig bearbeitet hat. Und was ich am Anfang empfehlen würde, was wir ja eigentlich auch immer noch machen, dass man mal mehrere Durchgänge bei so einer Bildbearbeitung macht. Also ich bin selten, dass man bei einem ersten Durchgang wirklich das rauskitzeln konnte, was man so eigentlich hätte ja als Ergebnis haben können. Deswegen würde ich da schon empfehlen, mit viel Geduld daran zu gehen, was ich am Anfang aber auch oft nicht gemacht habe. Da wollte ich schnellstmöglich ein Bild sehen, aber ich würde da auch wirklich empfehlen, mit Geduld ranzugehen an das Thema.
Ich finde, man wird auch manchmal so ein bisschen betriebsblind. ja, du bearbeitest ein Bild, investierst viele Stunden und ab einem gewissen Punkt wirst du es einfach nur fertig kriegen. So, und dann guckst du später nochmal drüber, noch nicht mal unbedingt am selben Tag, sondern guckst 2 Tage später, guckst das Bild nochmal an und denkst so, boah, die Ecke sieht scheiße aus. Na, da müsste ich nochmal dran, dann fängst du wieder von vorne an. Und das ist so diese größte Geschichte, also der größte Aha-Moment, den ich so für mich hatte. Gesteh dir zu, Fehler zu machen und hab Spaß daran. Das klingt total bescheuert, aber dieses Spaß haben am Fehler machen. So sich nicht dadurch entmutigen lassen, auch wenn es am Anfang sehr frustig ist. Und dann einfach so drüber zu lachen, boah, jetzt habe ich aber echt Scheiße gebaut. Das war jetzt völliger Quatsch.
Ja, und vielleicht auch mal andere so ein bisschen dran teilhaben lassen und zeigen, ey, guck mal, so kann das aussehen, wenn man dies und das macht.
Ja, oder guck du noch mal drüber, was sieht's aus? Und auch da wieder, ey, sucht euch eine Leute, die da Bock drauf haben. Schickt euch die Ergebnisse zu. Man muss dann halt aber auch gnadenlos ehrlich sein, weil sonst bringt's keinem was, ne? Und wenn man sagt, okay, der oder der Bereich, das ist gut, das finde ich jetzt weniger gut. Nur so wird man halt besser im Austausch, ne?
Ja, oder das gehört ja auch mit dazu, dass man wirklich mal, wenn man da 5 Stunden an so einer Bearbeitung sitzt, weil man da am Anfang echt voll die Krise kriegt irgendwie teilweise, obwohl es ein absolut geiles Hobby ist, kommt man da aber auch teilweise an Punkte, wo es vielleicht auch mal nerven kann. Da kann ich auch echt mal empfehlen, ey, schließt das Programm, speichert ab und guckt euch das in 3 Tagen nochmal an. Mit einem frischen Blick da drauf.
Ja, das ist ja so, gerade Geduld ist jetzt nicht so meine Stärke.
Deswegen sage ich das. Das wäre ein Punkt für dich.
Ich bin dann eher, ja genau, das ist das. Ich bin dann eher so der Typ, boah, jetzt hänge ich schon 5 Stunden rein, kann man noch 10 Stunden mehr dranhängen. Weißt du, dann fängst du von vorne an und dann bist du irgendwann komplett hirnverblödet. Das Bild sieht immer noch scheiße aus, aber du hast 3 Bar Blutdruck auf dem Kessel. Also ich kann da wirklich furchtbar schnell ausrasten bei.
Also man sieht das ja schon alleine. Ich weiß gar nicht, hat mir das jetzt in dieser Folge eingangs gesagt, dass wenn wir nach Hause kommen, dann bin ich im Büro und kriege schon die ersten Stacks zugeschickt. Und wie unterschiedlich das dann doch aussieht zu dem Bild, was man dann nach einer Woche fertiger Bearbeitung dann hat. Und alleine daran sieht man schon, habt da ein bisschen Geduld bei.
Ja, aber ist irgendwie schon lustig, ne? So unterschiedlich sind dann doch, ist doch der Typus.
Ich muss das dann wirklich echt nicht sofort machen, muss ich sagen, mittlerweile.
Da bin ich so ein bisschen fickerig drauf, ja. Dann und es lässt mir dann einfach keine Ruhe und und das ist ja total bescheuert, da sieht man mal, was ich da doch einen am Helm habe, ne? Man kommt mit dem ganzen Gerödel nach Hause, meistens ja eine kalte Nacht und dann musst du ja auch irgendwann wieder arbeiten, aber denkst so, ja, jetzt hast du noch 2 Stunden Zeit. So, was machst du? Schlafen habe ich manchmal versucht und dann bin ich auch oft, habe mich hingelegt. Und es fühlte sich falsch an, im Bett zu sein. Also bin ich wieder aufgestanden, habe mir die SD-Karte geschnappt am Rechner, hab das Bild zum Stacken angeschmissen, zwischendurch da vorm Hocker am Bildschirm nochmal so einen kleinen Moment gepennt. Und erst wenn ich so diese Stacks hatte und mal einmal im Autostretch war für, was ich, H-Alpha, S2, O3 oder sowas, dann hatte ich erst diese Stufe der inneren Befriedigung, dass ich ins Bett konnte und wirklich dann noch mal eine halbe Stunde schlafen konnte.
Ja, ja.
Also ich konnte nicht pennen.
Ja, aber weißt du, wo das ganz extrem wird? Also auch dann bei mir, wenn wir da in der Wüste sind. Wenn da die ersten Bilder reinflattern.
Ja, das ist halt echt krass. Oder auch bei dem HTT, ne? Wo wir das erste Mal im HTT waren. Ich glaube, ich war der einzige Trottel, der mit einem Laptop am Frühstückstisch saß und direkt erstmal eine Bildbearbeitung rein ist.
Ja, aber ich finde das ja gut. Ich mache mich da ja auch nicht drüber lustig. Also ich finde das ja gut. Ich finde das mega. Aber ja, stimmt, beim HTT war es wirklich so.
Ja, alle anderen so mit Kaffee, Obst oder was weiß ich, netten Unterhaltungen oder einfach nur anschweigen und ich sitze da schon direkt mit Brötchen und Kakao vorm Laptop.
Da lag das Croissant halb auf der Tastatur und dann lief der Stack nebenbei durch, ey.
Ja, da habe ich echt einen Dachschaden, ey. Ja, da merkt man mal, mit welcher Leidenschaft man so dabei ist, ne? Wird mir mit Excel nicht passieren, ey. Nach Hause kommen, erstmal noch eine Runde Formeln machen oder so. Ja, so ist das, ey.
Ja.
Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch so Spleens, wo ihr das direkt machen müsst, sodass erst der innere Schweinehund befriedigt werden muss, dass man dann sich anderen Dingen widmen kann?
Boah, ich glaube,
würde mich ja mal interessieren.
Ich glaube, wir sind 100 pro irgendwelche Zuhörer dabei, die da wirklich voll einen am Helm haben. So wie ich die kenne.
Ja, das wäre jetzt beruhigend für mich, dass ich nicht der Einzige bin, der so einen am Helm hat. Ne?
Ja, beruhigt Sven da mal ein bisschen.
Ist schon lustig, aber wie sich auch einfach in meinem Umfeld keiner mehr drüber wundert, ne, wenn man das so erzählt. So für dich völlig normal, dass dann, ne, man sagt sich oben am Berg um 5:30, ja, ciao, bis die Nächte mal. Und um 6:30 kriegst du den ersten Stack um die Ohren.
Ja, es ist halt wirklich so, also wenn ich jetzt ich sag keine Ahnung, wir packen da um 5:30 ein, dann bist du 6 zu Hause. Ich sag jetzt mal, rechnest du 8 sitze ich im Büro. Ich würde wirklich nochmal bei Sven anrufen, wenn ich um 8 nicht noch schon die ersten Ergebnisse auf dem Handy hätte. Ob da alles in Ordnung ist. Ja, ist wirklich so. Da würde ich mir wirklich Gedanken machen.
Mal gespannt, was sich Anna auch denkt dann. Manchmal so, weißt du, es ist am Rappeln, der Mann ganze Nacht unterwegs und dann denkst du, er kommt ins Bett. Nee, erstmal an den Rechner. Kurz mal auf Klo und dann direkt an den Rechner.
Oh Mann, ey.
Ja. Ist einfach ein geiles Hobby. Vor allen Dingen diese Bildbearbeitung. Ich kenne ja ganz, ganz viele, die haben Bock auf Astrofotos machen, aber so Bildbearbeitung. Ja, wenn es sein muss. Und ich hab da so Bock drauf, ne?
Ja, kommst halt nicht drum rum, ne? Wenn du schöne Bilder machen willst.
Ja. Aber ich finde es genauso geil wie Bilder machen.
Ja, ich finde es auch cool. Also, gehört absolut dazu.
Was ich gar nicht mag. Weißt du, wenn mir ein Bekannter irgendwie mal so ein Rohstack schickt, so dem Motto, hey, guck mal, was du da vielleicht noch rauskriegst oder sowas. Das ist cool, das macht Bock. Aber was mir so gar keinen Bock macht, ist irgendwelche Bilder runterladen von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, um dann was zu bearbeiten. Das juckt mich echt einen Scheiß. Aber wenn ich einen Bezug zu den Daten herstellen kann, ne, sei es von Freunden, sei es von Bekannten, aber am besten natürlich die eigenen mit dem eigenen Equipment, dann ist das irgendwie was anderes. Also So unterscheidet man dann doch. Ist irgendwie total verrückt.
Ja, stimmt. Man braucht immer einen Bezug dazu. Ja, würde ich sich eh nicht, ja.
Ja, Bildbearbeitung. Ich könnte noch Stunden weiter labern.
Da werden auch noch einige Stunden zu folgen. Aber ich denke, so als grober Einstieg zum Thema Bildbearbeitung, was sind typische Fehler, denke ich mal, haben wir ganz gut mal einen kleinen Überblick gegeben.
Genau. Und man darf oder man muss sich erlauben, auch mal zu versagen dabei. Das ist so irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, so dieses.
Und Versagen ist schon ein bisschen hart, Sven.
Ja. Ja, das ist vielleicht ein extremes Wort dafür, aber wichtiger ist immer nur, dass man einmal öfter aufsteht, als man auf die Fresse fällt. Und das ist in der Bildbearbeitung ja auch so.
Krass, krasser Schlusssatz, muss ich sagen.
Ja, weißt du, wie oft ich schon Alt F4 gedrückt habe bei der Bearbeitung, weil es mir auf den Sack ging, um dann 5 Minuten später es wieder aufzumachen?
Ich weiß.
Manchmal dauert es nicht mal 5 Minuten. Aber einfach mal zwischendurch Alt F4, um dem Programm mitzuteilen, wie scheiße es ist.
Ja, und einfach nochmal zu zeigen, dass man selber mehr Macht hat.
Ja, und dann doch wieder von vorne anzufangen. Also, ja.
Genau, aber ich denke, das ist ist erstmal eine ganz gute Übersicht. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob ihr vielleicht noch irgendwie zusätzliche Fehler oder Fallstricke seht. Ich werde hier gerade virtuell mit einer Kratzhand gestreichelt. Die sieht auch verdammt gruselig aus. Davon würde ich jetzt gerne einen Screenshot machen und den in die Story packen und sagen, wir machen gerade eine Aufnahme.
Nee, lass mal.
Nee, ich weiß, ich mach's nicht, aber ich würd's gern.
So, jetzt aber nochmal ernsthaft
ja,
hier.
Ja, genau. Also, Bildbearbeitung, absolut spannendes Thema. Fehler sollten, dürfen, müssen passieren. Ganz, ganz wichtig. Schickt uns gerne Nachrichten oder irgendwelche Bilder, wo ihr mal irgendwas an den Reglern ein bisschen krumm gedreht habt sozusagen und wo dann irgendwie was rausgekommen ist, was so hätte nicht sein sollen. Wäre wirklich mal interessant zu wissen. Ich hoffe, wir haben euch einen ganz guten Überblick gegeben. Bildbearbeitung ist super, macht Spaß. Fuchst euch da rein, beschäftigt euch damit und es kommen auf jeden Fall noch einige Folgen zu dem Thema. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ich bedanke mich mit, weil da kann ich nicht mehr viel zuhören. Das war ein gutes Ende. Auch wenn ich jetzt wieder die falschen Vokabeln aufgesagt habe. Ich wollte gar nicht zuhören sagen. Also trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Geht raus, macht Astrofotos, bearbeitet die Dinger und verlinkt uns.
Korrekt.
Wichtig.
Verlinkt uns auf euren Bildern. Lasst uns eine nette Bewertung bei Spotify da und bei den anderen Streaming-Plattformen. Schreibt einen Kommentar auf Instagram, abonniert unsere Kanäle. Gruß und Kuss, Clear Skies. Wir hören uns in der nächsten Folge.